Ja, guten Morgen miteinander. Guten Morgen ist heute so richtig, das richtige Wort. Oder? Das heisst ja nicht guten Vormittag, es ist wirklich Morgen. Ich habe gedacht, sie gehört praktisch niemand außer ich, wenn ich so schlecht aufgestanden bin. Ganz überrascht, dass wir so viele sind. Das freut mich natürlich ungemein. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, dass du heute Morgen aufgestanden bist und mitten unter uns bist. Ja, es ist ja Frühling und meine Jahreszeit ist eigentlich der Herbst. Ich liebe den Herbst mit den Herbststürmen und einfach so die goldenen Farben, das Verfärben der Blätter. Aber am Frühling fasziniert mich immer wieder, wie aus diesen tot zu scheinenden Bäumen plötzlich wieder Leben sprießt. Knospen aus diesen Zweigen kommen und eigentlich völlig wie ein Wunder wieder neues Leben diese Bäume beseelt. Und ich kann das nicht erklären. Ich glaube, das ist einfach ein Wunder. Ich lese sonst schon überall Dinge, wie etwas funktioniert, aber das, ich glaube, das ist ein bisschen ein Wunder. Und da stecken ja auch Wachstumsprinzipien dahinter. Und zu Wachstumsprinzipien im botanischen Bereich kann ich persönlich nichts sagen. Da bin ich nicht qualifiziert dazu. Ich habe es einmal probiert, weil mich faszinierten Bonsai-Bäume. Und ich habe mir einen Bonsai zugelegt und habe ihn in meine Obhut genommen und habe ihn versucht, da zu züchten. Leider muss ich euch heute ein Bild zeigen, weil der Bonsai, den ich hatte, der lebt natürlich nicht mehr. Der ist eingegangen. Aber ich weiß noch, was für einer er war. Es war ein Ficus Benjamina Starlight. Das ist ein 0815-Baum, an dem man eigentlich nichts falsch machen könnte. Aber ich habe ihn natürlich zu Tode geschnitten und gedoktert und gezüchtet. Das ging ratzfatz, nach 14 Tagen hat er keine Blätter mehr. Also, ich kann nichts sagen zu Wachstumsprinzipien bei Pflanzen oder in der Landwirtschaft. Da bin ich unqualifiziert. Aber ich versuche heute etwas zu sagen, Wachstumsprinzipien im Reich Gottes. Und wir wünschen uns ja alle, dass Gottes Reich wächst, dass es gedeiht. Im Vaterunser beten wir, dein Reich komme. Und hinter diesem Gebet, dein Reich komme, da ist ja der Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinden wachsen und Menschen reifen in ihrem Dienst und in ihrem Glauben. Wir wünschen uns, dass Gott Wunder tut und dass er das Böse in unterschiedlicher Form bekämpft und aus dem Leben verbannt. Das ist unser Wunsch. Gott hat uns gesagt, wir sollen beten, dein Reich komme, und wir wünschen uns, dass Gottes Reich wächst. Und dabei muss man sich fragen, wächst Gottes Reich überhaupt? Wächst Gottes Reich in meinem Leben? Wächst es in der Welt? Und wenn man so in die Religionslandschaft schaut, muss man sagen, vielleicht nicht so sehr. Kann man Zweifel haben? Es gibt eine Statistik, die ist ganz neu herausgekommen zum Jubiläum vom Papst, hat der SRF das veröffentlicht, Bundesamt für Statistik. Ihr seht vielleicht die Details nicht, aber ihr seht, dass der gelbe Bereich größer geworden ist und das sind die Konfessionslosen. Wenn man diese Statistik anschaut, dann fragt man sich vielleicht, wächst Gottes Reich überhaupt? Immer mehr Kirchenaustritte, Gemeinden in Krisen, Menschen, die im Glauben standen, stagnieren irgendwie. Man kann Zweifel haben und sich fragen, wächst Gottes Reich überhaupt? Wo wächst es? Sieht man etwas davon? Und ich glaube, diese Frage, die ist nicht einfach eine Frage von heute. Die hatten die Leute schon zur Zeit von Jesus. Als Johannes der Täufer auszog und gepredigt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, haben sich das die Leute auch gefragt. Oder als Jesus gesagt hat, heute Mit mir hat das Reich Gottes unter euch begonnen. Auch da hatten sich die Leute gefragt, wo ist denn dieses Reich? Wächst es? Als Jesus überall vom Reich Gottes erzählt hat und alle eingeladen hat, dabei zu sein in Gottes Reich, da haben sich die Leute gefragt, wo wächst hier etwas? Wo sieht man etwas? Denn gesehen hatten sie einen König ohne Herr. Sie hatten jemanden gesehen, der unscheinbar war. Es gab keine positiven politischen Umwälzungen. Es gab keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Es war eigentlich kein sichtbares Zeichen vorhanden, dass hier ein Königreich aufwachsen würde und gedeihen und sprießen. Und so haben sich die Leute, als Jesus vom Reich Gottes verkündet hat, haben sie sich immer wieder gefragt, wo ist denn dieses Reich? Wie soll denn hier etwas wachsen? Was wächst überhaupt? Und auf diese Frage, die die Leute natürlich nicht so direkt an Jesus gestellt haben, aber die war unterschwellig vorhanden, da hat Jesus eine Antwort gegeben und hat erklärt, was für Wachstumsprinzipien in dem Reich gelten, das von dem er gesprochen hat. Und er hat eine Reihe von Gleichnissen erzählt, so eine Lehreinheit. Begonnen hat es mit dem Gleichnis vom Sämann, der seinen Samen auf ganz unterschiedlichen Boden gesät hat. Dann vom Unkraut und vom Weizen, das gleichzeitig wächst. Dann vom Senfkorn, das zu einem Baum wird. Vom Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Und dann vom Schatz im Acker, den ein Mann gefunden hatte. Und abschließend kommt dann noch das Gleichnis vom Fischfang, wo nach dem Fang die Fische aussortiert werden. Und in diesen Gleichnissen redet Jesus von Wachstumsprinzipien im Reich Gottes. Und heute schauen wir nur eines an, weil heute ist ja Sommerzeit und dann müssen wir uns zeitlich ein bisschen in Grenzen halten und schlafen alle ein. Darum werden wir uns nur mit dem Gleichnis vom Senfkorn beschäftigen. Und ich lese euch das aus Lukas 13. Er aber sprach: Wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte. Und es wuchs und wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Jesus spricht hier vom Senfkorn. Und das Senfkorn, das war ja der kleinste bekannte Samen. Und es war eigentlich die kleinste wahrnehmbare Größe, denn man hatte ja noch kein Mikroskop und die Atome waren auch noch nicht so prominent vorhanden in den Gedanken der Menschen. Also das war die kleinste Einheit. Und das war ein Zeichen für Winzigkeit, sprichwörtliche Winzigkeit. Und Jesus sagt, aus diesem kleinen Samen, da wird ein Baum. Aber eigentlich Baum ist, gelinde gesagt, eine Übertreibung. Denn aus dem Senfkörnchen, da wird schon eine große Staude, die kann 3,5 bis 5 Meter groß werden. Wirklich ein Bild von einem Baum gibt die aber nicht ab. Habe ich mir schon immer gedacht, wieso Jesus von einem Baum redet, obwohl es eigentlich ein Strauch ist in unseren Augen. Er hat nichts von einem Baum. Er ist relativ groß. Also es kann Jesus nicht darum gegangen sein, dass aus dem kleinen Samenkorn etwas Gewaltiges wird, etwas Prächtiges, das völlig unglaublich ist. Um das kann es nicht gehen, weil sonst hätte er ja wirklich einen Baum als Vergleich genommen, zum Beispiel einen Sequoia Tree. Als ich in den USA war mit Ursi und wir in dem Sequoia National Park waren, die Bäume, diese Mammutbäume, das ist so etwas Imposantes. Da war eine Waldlichtung und an der Lichtung entlang standen diese Bäume. Das sind absolut majestätisch. Da kommst du dir vor, also völlig winzig, gewaltig. Und bis 90 Meter hoch. Gibt ja noch die Küstenmammutbäume, die Redwoods, die werden 120 Meter hoch. gewaltige Bäume. Also wenn Jesus wollte verdeutlichen, wie prächtig das wird, dann hätte er etwas in dieser Liga genommen. Das gäbe es ja in Israel auch, zum Beispiel eine große Zeder. Und ein solcher Baum, der wäre auch noch das Bild gewesen für ein messianisches Friedensreich. Im Alten Testament wird gesprochen von einem Baum, der ein Symbol war für Gottes Reich. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Er hat den Senfstrauch genommen, weil es ihm wichtig war, wie alles beginnt. Der Fokus liegt darauf, wie es beginnt. Und es beginnt klein. Es beginnt klein. Gottes Reich beginnt klein, unscheinbar, ohne dass man es merkt, dass man es vielleicht übersieht. Und so war es, als Jesus das Reich Gottes verkündet hatte. Das Reich Gottes war klein zum Anschauen. Was die Leute vor Augen hatten, das war ein Zimmermann aus Nazareth. Was sie sahen, war ein Rabbi ohne Ausbildung, den seine eigene Familie als verrückt gehalten hatte. Das war das, was die Leute sahen. Sie sahen einen Anführer, der im hintersten Winkel des Landes in Galiläa, wo niemand hin wollte und von wo sich niemand interessierte, was dort geschieht, dort hat er hauptsächlich gewirkt. An einem abgeschiedenen Ort. Und seine Leute, mit denen er sich umgeben hatte, die Jünger, das war ein bunt zusammengewürfelter Haufen, völlig unbedeutender Personen. Und quasi das Volk, das mit ihm marschierte, das waren Außenseiter, Leute, die ausgestoßen waren, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Das hatten die Leute vor Augen, als Jesus vom Reich Gottes erzählt hatte. Und das war noch kleiner als ein Senfkorn. Und Jesus sagt, genau so beginnt das Reich Gottes. Es beginnt klein, unscheinbar, oft in entlegenen Gegenden und im eigenen Herzen. Und zudem gibt es einen Bericht, wie Gottes Reich klein beginnt. Einen Lebensbericht und den wird uns jetzt Esther Carlino weitergeben. Und ich bitte dich, Esther, dass du uns das erzählst. Esther hat das im 55 Plus schon erzählt. Und es hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das müssen noch mehr Leute hören. Noch jüngere Leute als 55 Plus.
Danke. Guten Morgen miteinander. Ich darf euch kurz heute eben die Geschichte von meiner Urgroßmutter erzählen. Meine Urgroßmutter hat in Portugal gelebt. Im Landesinneren, in einem winzigen Dorf. In ganz einfachen Verhältnissen. Sie konnte weder lesen noch schreiben, hat dort mit ihrer kleinen Familie gelebt. Um 1908 ist ein Wanderprediger da vorbeigekommen. Das war sie, die Urgroßmutter. Das einzige Bild, das ich von ihr habe, auf ihrem Schoß sitzt einer meiner Onkel als Kleinkind. Sie hat da gelebt und 1908 ist ein Wanderprediger vorbeigekommen. Früher sagte man diesen auch Bibelkolporteuren. Vielleicht haben die einen oder anderen das Wort auch schon gehört im Zusammenhang mit der Krishona. Hatten diese auch eine wichtige Rolle. Gut, da ist also ein Wanderprediger vorbeigekommen und hat Bibeln gebracht, Bibeln verkauft und einfach das Evangelium gepredigt. Und sie ist zum Glauben gekommen. Sie hat es für sich angenommen und mit ihr einige aus ihrem Dorf oder aus der Gegend. Sie haben sich dann regelmäßig zu Hause getroffen und er hat versucht, sie zu unterweisen im Glauben. Das war ja besonders wichtig, weil sie eben nicht lesen konnten. Er musste ihnen möglichst viel mitgeben. Und das hat er gemacht. Wie es aber so manchmal so ist, haben die Leute angefangen zu reden. Oder? Was machen die da? Was glauben die da? Was ist das Seltsames? Und mit diesen Gedanken, mit Gerüchten ist es gekommen, dass die frisch Bekehrten halt sich wieder distanziert haben. Einer nach dem anderen hat sich wieder zurückgezogen, sodass sie am Schluss alleine da war mit ihrem Glauben. Der Wanderprediger ist trotzdem hin und wieder gekommen und hat ihr weiter kleine Predigten auch mitgegeben. Und da sind die Gerüchte dann richtig losgegangen. Was macht dieser Mann da bei dieser Frau? Geht gar nicht, oder? Und das wurde so schlimm, dass der Wanderprediger sagen musste, nee, das können wir nicht verantworten. Und er ist nicht mehr, dann hat diese Familie nicht mehr besucht. Aber auch das hat nicht geholfen. Die Gerüchte gingen weiter, was sie da glaubt, und das kam nicht zur Ruhe, sodass sie keine andere Wahl hatten. Sie haben sich gezwungen gesehen, wegzuziehen. Und mit schwerem Herzen ist sie weggezogen. Und diese Entscheidung, die hat einen hohen Preis. Meine Urgroßmutter hat 20 Jahre gelebt, ohne einen anderen gläubigen Menschen um sich zu haben. Einfach alleine. Aber sie ist treu geblieben. Sie ist treu geblieben, hat geglaubt, hat gebetet, hat ihre Kinder in diesem Glauben erzogen. Als der erste Wanderprediger kam, da war sie gerade mit dem zweiten Kind schwanger, meine Großmutter. Und sie ist da treu geblieben. Und nach 20 Jahren ist dann wieder ein Wanderprediger gekommen und hat von Jesus erzählt und hat diese Frau hier gefunden, wieder in einem kleinen Dorf. Und da sind andere Menschen dann auch zum Glauben gekommen. Er hat Bibeln gebracht, er hat kleine Traktate gebracht, die verteilt wurden. Und durch eines dieser Traktate ist mein Großvater zum Glauben gekommen, sodass meine Großmutter einen gläubigen Mann heiraten konnte. Oder einen der sehr wenigen in dieser Gegend. Und so ist es gekommen, dass meine Mutter und ihre Geschwister in einer gläubigen Familie aufwachsen konnten. Im kleinen Dorf, wo sie aufgewachsen sind, waren sie die einzigen Gläubigen. Da hat es niemand anders sonst. Mit der Zeit sind dann andere dazugekommen und sie durften im Glauben aufwachsen und haben sich dann auch selber dafür entschieden, diesen Glauben zu leben. Und viele Jahre später sind dann meine Mutter und ihre beiden Schwestern dann später auch in die Schweiz migriert. Hier sehen wir ein Bild dieser drei Schwestern Ende der 60er Jahre, als sie ganz, ganz frisch in der Schweiz waren. Genau, und meine Mutter hat ja dann hier in der Schweiz meinen Vater kennengelernt und geheiratet. Genau, das ist also ein kleiner Teil meiner Lebensgeschichte.
Danke, Esther, für diesen Einblick in dein Leben. Und ich finde es so eine wahnsinnige Geschichte und wie sie verdeutlicht so richtig, wie es klein beginnt. Und 20 Jahre niemanden um sich gehabt, der den Glauben mit ihr geteilt hat. 20 Jahre. Es hat klein begonnen, wie das Reich Gottes klein beginnt. Und dieses Prinzip sieht man an dieser Geschichte. Es beginnt klein und es beginnt, und das sieht man eben auch an dieser Geschichte, es beginnt mit Gottes Wort. Es hat damit begonnen, dass jemand kam und mit dieser Urgroßmutter das Wort Gottes geteilt hat, ihr erzählt hat von Jesus und vom Reich Gottes. Und das ist etwas, ein Prinzip, wie das Reich Gottes wächst. Es beginnt mit Gottes Wort. Und darum hat Jesus auch seine Lehreinheit mit dem Gleichnis begonnen vom Sämann, der den Samen auf das Land streut, das ganz unterschiedlich, von unterschiedlicher Natur ist. Und in diesem Gleichnis hat er sich selbst als Sämann bezeichnet und der Same, das ist das Wort Gottes, das er verkündet hat. Und so war eigentlich allen klar, als er danach das Gleichnis vom Senfkorn erklärt hatte oder erzählt hatte, dass der Samen, der da auf das Land gestreut wird, das Wort Gottes ist und dass mit dem Wort Gottes alles beginnt. Und das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Es beginnt immer mit Gottes Wort. Die Erde ist entstanden durch Gottes Wort. Es werde Licht. Wir Menschen sind entstanden aus einem Selbstgespräch von Gott. Lasst uns Menschen machen. Das Wort Gottes ist entstanden aus einem Versprechen von Gott an Abraham. Die Tür zu Gottes Reich wurde durch Jesus aufgestoßen, weil er selbst das Wort Gottes Mensch wurde. Menschen wurden geheilt, weil Jesus ihnen das zugesprochen hatte. Es beginnt mit Gottes Wort. Alles im Reich Gottes beginnt mit Gottes Wort. Es beginnt dort, wo Gott spricht, und es ist dort am Wachsen, wo Gottes Wort verkündet wird. Als Johannes der Täufer Gottes Wort verkündet hat, als Jesus das Wort Gottes verkündet hat, das Reich Gottes ist gewachsen, als die Jünger das Wort Gottes verkündet hatten, die Reformatoren, wir als Pilgermission sind so gewachsen. Das ist ein Wachstumsprinzip, das sichtbar wird, auch in der Geschichte der Verwandtschaft von Esther. Es hat begonnen mit Gottes Wort. Es beginnt dort, wo Gottes Wort verkündet wird. Das ist ein Wachstumsprinzip. Und wenn du möchtest, dass Gottes Reich wächst, dann ist es sinnvoll, dieses Prinzip anzuwenden und Gottes Wort zu verkünden in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Wenn du die Bibel liest, dann geschieht Veränderung in dir und das Reich Gottes wächst. Wenn du Bibelverse verinnerlichst, dann kann Hoffnung, Glaube und Liebe aufblühen in deinem Leben. Wenn Menschen zum Glauben kommen sollen, dann muss man ihnen das Wort Gottes verkünden. Man muss ihnen erklären, was das Angebot ist von Jesus. Wenn sie das nicht hören, dann nützt alles nichts. Also alle Diakonie, alle Hilfe nützt nichts, wenn es nicht einhergeht mit der Verkündigung von Gottes Wort. Wenn deine Familie ein Abbild von Gottes Reich sein soll, dann müssen biblische Geschichten müssen da eine Rolle spielen. Die Kinder müssen die Geschichten kennen. Wenn deine Kleingruppe gesund sein soll, dann muss sich der Abend um Gottes Wort drehen. Das muss vorkommen. Oder wenn man dem Bösen gebieten will, dann muss man es mit dem Wort Gottes tun. Und wenn ein Betrieb ein Teil von Gottes Reich sein soll, dann müssen biblische Werte die Basis sein für deine Geschäftstätigkeit. Ohne Gottes Wort wächst nichts im Reich Gottes. Aber das Reich Gottes wächst dort, wo Menschen durch Gottes Wort angesprochen sind, es ihnen zu Herzen geht, sie sich verändern lassen, motiviert werden, wo Menschen durch Gottes Wort korrigiert werden und wo sie ihr Denken und Handeln von Gottes Wort beeinflussen lassen. Und das hat immer mit einer Entscheidung zu tun. Das Wort Gottes fordert immer eine Entscheidung. Das war so, als Johannes der Täufer zur Umkehr aufgerufen hat. Es war so, als Jesus alle eingeladen hatte, beim Reich Gottes dabei zu sein. Da ging es auch um eine Entscheidung. Das haben wir ja gesehen in der letzten Predigt über das Reich Gottes und den reichen Jüngling. Der hatte auch eine Entscheidung zu fällen und er hat sie gefällt. Er wollte nicht dabei sein. Es geht immer um eine Entscheidung. Das ist so, wenn du in der Stille die Bibel liest, dann geht es um Entscheidungen. Du musst eine Entscheidung fällen. Wenn du am Sonntag in den Gottesdienst kommst und ich dir etwas erzähle oder aufzeigen will, dann geht es auch darum, was du damit machst. Das ist eine Entscheidung. Wenn du in der Woche in der Kleingruppe dich mit Gottes Wort beschäftigst und ihr euch darin vertieft, dann geht es auch um Entscheidungen. Das Wort Gottes fordert zu Entscheidungen heraus und es wächst überall dort, wo Menschen sich entschieden haben, dabei zu sein. auf Gottes Wort zu hören, Gottes Willen zu tun. All das, was das Reich Gottes ausmacht, hat mit Entscheidungen, mit persönlichen Entscheidungen zu tun. Wenn jemand umkehrt und ein Leben mit Gott beginnt, ist das eine Entscheidung. Gemeinschaft mit Gott zu suchen, ist auch eine Entscheidung, wem man die Aufmerksamkeit gibt in seinem Leben. Nachfolge, Heiligung, Veränderung, Dienst und Bau am Reich Gottes, all das hat mit der Entscheidung zu tun. Im Leben der Urgroßmutter von Esther war es die Entscheidung, das anzunehmen, das dieser Wanderprediger in ihre Gegend gebracht hat, die eigentlich, wenn man so will, eine völlig geistliche Wüste war in unserem Sinne, oder? Und sie hat sich dafür entschieden. Und sie hat sich entschieden, dran zu bleiben, am Glauben festzuhalten, 20 Jahre lang. Die hat vermutlich manches Mal war sie im Zweifel und hat gesagt, doch, ich entscheide mich, dran zu bleiben. Und es ist etwas gewachsen. Es ist etwas gewachsen vom Reich Gottes. Überall dort, wo Menschen eine Entscheidung fällen, kann das Reich Gottes wachsen. Und diese Entscheidung, die kann ja ganz unscheinbar sein. Wie ein Senfkorn, ganz, ganz klitzeklein daherkommen. Ist vielleicht für dich keine Riesenentscheidung, aber es kann etwas wachsen durch deine Entscheidung. Solche Entscheidungen kann sein, Gott beim Wort zu nehmen. Sagen, jawohl, jetzt nehme ich dich beim Wort. Oder zu beten und nicht aufzuhören, zu sagen, nein, ich bete nochmal für das. Oder zu vergeben und sich mit jemandem zu versöhnen und dann kann Gottes Reich entstehen und blühen. Stille im Alltag einzuplanen. Es ist eine Entscheidung, vielleicht nicht mehr schlecht über andere zu denken und zu reden, zu sagen, nein, das mache ich nicht mehr, das will ich nicht. Ich will, dass Gottes Reich wächst. Oder das Gute wahrzunehmen im eigenen Leben. Eine Sicht zu haben für all den Segen, den Gott schenkt. Seine Geistesgaben einzusetzen. Andere höher achten als sich selbst. Den Besitz für Gottes Reich einzusetzen. Auch das kann eine Entscheidung sein, wo Gottes Reich wachsen kann. Mit all diesen Entscheidungen kann Gottes Reich wachsen. Und was da wächst, von dem kann man überrascht sein. Denn wenn das Reich Gottes wächst, dann geschehen immer unerwartete Dinge. Das ist ein Wachstumsprinzip, das auch in diesem Gleichnis vorkommt. Denn was das Gleichnis auszeichnet, ist nicht, dass der Baum, der ja gar kein Baum ist, sondern dass etwas geschieht, was nicht zu erwarten ist. Denn dass aus dem kleinsten Samenkorn, dem bekannten, das größte Gewächs im Garten wird, das war nicht zu erwarten für die Zuhörer. Dass aus einem kleinen Samen eine kleine Staude wird und aus einem großen Samen eine große Staude wird, das ist normal. Ein Straußenei ist auch größer als ein Hühnerei, oder? Das ist einleuchtend. Aber dass aus dem kleinsten Samen die größte Pflanze wird, das ist etwas völlig Unerwartetes. Und genau dieses Wachstumsprinzip kann man im Reich Gottes erkennen. Und wenn es ein Wachstumsprinzip ist im Reich Gottes, muss es ja Gott selbst anwenden. Und genau das tut er. In der Heilsgeschichte, in der Geschichte, die erzählt, wie Gott sein Reich baut, gibt es immer wieder unerwartete Dinge. Frauen, die gar nicht schwanger werden können, werden trotzdem schwanger. Der Erstgeborene wird nicht der, der die Heilslinie weiterführt, zum Beispiel bei Ruben, sondern Juda. Über Juda geht die Heilslinie. Das ist völlig unüblich, weil es sonst immer über den Erstgeborenen ging. Ein König wird erwählt, den niemand auf dem Radar hatte. David, der Junge vom Feld, muss geholt werden. Niemand hätte an ihn gedacht. Alle waren völlig perplex, dass er König werden sollte. Ein Prophet, der viel zu jung ist, wird berufen, Jeremia. Frauen schaffen es in den Stammbaum von Jesus, die gar keine Jüdinnen waren. Ruth und Rahab. Jesus vertraut seine Gemeinde Menschen an, die völlig unqualifiziert waren. Die Jünger, die hatten da keine Ahnung, oder? Hättest du ihnen das Wort Wachstumsprinzip im Reich Gottes gesagt, die hätten solche Augen gemacht, die hätten keine Ahnung. Die wussten etwas von Fischen und sicher nicht von Gemeindebau. Und Jesus vertraut ihnen die Gemeinde an. Oder der krönende Abschluss ist noch Paulus. Der eifrigste Christenverfolger wird der größte Gemeindegründer. Also Gott hat immer schon im Reich Gottes Prinzipien angewendet, dass etwas Unerwartetes geschieht. Und das war ja auch im Leben von Jesus so. Der Messias kommt als Kind zur Welt. Das war so unerwartet, dass sie es nicht begriffen haben. Oder jemand ohne jegliche Ausbildung predigt mit Vollmacht. Völlig unerwartet. Oder durch sein Wirken geschehen Wunder, die niemand für möglich gehalten hätte. Sturmstillung. Menschen werden Tote auferweckt. Niemand hätte das erwartet. Niemand hätte erwartet, dass Jesus sich nicht als König feiern lässt, sondern am Kreuz stirbt. Und schon gar nicht hätte man erwartet, dass er wieder aufersteht. Niemand hätte das gedacht. Seine Nachfolger nicht, die Jünger nicht, alle völlig unerwartet. Aber genau das geschieht im Reich Gottes. Es geschieht Unerwartetes. Das ist ein Wachstumsprinzip, wenn Gottes Reich wächst. Und wenn das ein Prinzip ist, dann muss das heute noch irgendwie so sein, dass Unerwartetes geschieht. Und es geschehen heute noch unerwartete Dinge. Und etwas von dem Unerwarteten beim Bau von Gottes Reich, das ist zum Beispiel unser Umbau. Für mich, als ich hierher kam, war das Interieur, hat mich sofort erinnert an Schule oder Kindergarteneinrichtung. Und ich habe keine positiven Erinnerungen an meine Kindergarten- und erste Schulzeit. Also wenn ich hier reinkam, musste ich mir immer ein bisschen überwinden und so. Hat mir nicht so viel Freude gemacht. Aber ich hätte es nie für möglich gehalten, dass aus diesem Foyer so etwas wird. Wäre für mich undenkbar gewesen. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Da vielleicht wird das in 10 Jahren sein, wenn ich dann irgendwie wieder weitergezogen bin oder was weiß nicht was. Aber dass aus dem so etwas wird, hätte ich nicht gedacht. Oder ich habe letzthin gedacht, so nachgedacht, Gott hat mich immer wieder überrascht, dass er mir Menschen geschickt hat, die mir geholfen haben, Defizite aufgefangen haben, in der Gemeindearbeit Lücken aufgefüllt haben, uns bereichert haben, die ich nicht auf dem Radar hatte und das, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich möchte die Namen nicht aufzählen, dann vergesse ich Personen und so, das ist ganz heikel, darum verzichte ich darauf. Aber es ist so. Und ich dachte mir, ja, du hast Gedanken und denkst dir irgendwas aus und so, und plötzlich kommen völlig unerwartete Personen, die du nie auf dem Radar hattest. Gott liebt es einfach, unerwartete Dinge zu tun. Und ein weiteres, etwas Unerwartetes, ist unser Engagement mit unseren ukrainischen Freunden. Es war ja im IDEA-Spektrum, also salopp gesagt, dem Klatschblatt der frommen Szene, war ja ein Artikel über unsere Arbeit. Wir abonnieren es ja, darum dürfen wir das sagen. Da war ein Artikel, wir hatten ja Probenummern und ich habe mich gefragt, sie haben ja ein Interview mit mir machen wollen. Ich habe mich gefragt, wieso wollen die mit mir ein Interview machen? Ich bin ja keine bekannte Person, also interessiert das niemanden. Und unsere Arbeit ist auch nicht wirklich die schweizweit irgendwie groß wäre oder spektakulär. Also das kann es ja auch nicht sein. Warum kommen denn die auf die Idee, mit mir ein Interview zu machen? Sind alle anderen in den Ferien oder was weiß ich was? Ich habe, und ihr wisst ja, vieles geht über Connections. Das habe ich ja in meinen, liebe ich zwar nicht, aber ich habe es gemerkt, das ist so. Also es ging ein bisschen über David Giesel. Und sein Vater ging hier schon in die Gemeinde. Also das ist, und er ist Redaktor bei IDEA, also diese Schiene. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, sondern dass es so überraschend ist, dass wir das machen. Es steht ja hier, pragmatische Überschrift, pragmatische Hilfe, öffentliche Wertschätzung. Auch im, es wird zuerst über Winterthur berichtet, auch im weiter nördlich gelegenen Martalen hat sich die dortige Krishona-Gemeinde bereits zu Beginn der Flüchtlingskrise eingebracht. Das ist insofern bemerkenswert, als dass im bürgerlich geprägten Weinland gewöhnlich andere politische Schwerpunkte gepflegt werden als die Flüchtlingspolitik. Also, ich meine, ja, das könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt, ich sage lieber nichts dazu. Also, offensichtlich war es für den Redaktor überraschend, dass wir das machen. Und es ist es ja ein bisschen. Wie er sagt, es ist in dieser Gegend nicht das Thema Nummer eins. Und trotzdem haben wir uns engagiert und es ist wertvoll. Und das Reich Gottes ist gewachsen damit, hundertprozentig, unerwartet. Wer hätte das gedacht, wenn er schreibt, es ist völlig erstaunlich, dass ihr das macht. Darum sind wir da gekommen, weil es erstaunlich ist, weil Gott etwas Unerwartetes gemacht hat. Und ich glaube, das ist, was Gott heute noch tut. Er tut unerwartete Dinge. Und darum dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott Unerwartetes tut. Dass etwas geschieht, dass sich Menschen noch einmal bekehren, dass Menschen den Knopf öffnen und geistlich plötzlich wachsen und wir Freude an ihnen haben. Dass Versöhnung geschieht, dass Veränderung geschieht bei Menschen, dass Heilung, Wunder, sogar Erweckung passieren kann. Es kann Unerwartetes passieren, wenn Gott sein Reich baut. Und für diese unerwarteten Dinge dürfen wir auch bitten. Um das dürfen wir auch bitten. Denn es beginnt mit dem Gebet. Es beginnt mit Gebet. Das ist ein Wachstumsprinzip im Reich Gottes. Jesus hat die Jünger gelehrt, betet, dein Reich komme. Er hat gesagt, betet. Mit Beten beginnt es. Und im Gebet dürfen wir Gott bitten, dass er Dinge tut, die wir eigentlich gar nicht erwartet hätten. Und uns überraschen lassen, was Gott wirkt in unserem Umfeld. Und dann einfach Teil sein von dem, was Gott wirkt. Aber es beginnt mit Gebet. Ein Wachstumsprinzip, das wir jetzt gerade gemeinsam anwenden möchten. Wir möchten miteinander das Reich Gottes Gebet, das Vaterunser beten. Und ich blende es ein auf Deutsch und auf Ukrainisch, also unsere ukrainischen Gemeindeglieder dürfen das auch in ihrer Sprache beten. Und ich würde sagen, wir beten es und beim Dein Reich komme, machen wir eine Pause. Dann kann jeder für sich da hineinlegen, hineindenken und beten, was ihm gerade im Moment wichtig ist, wo Gottes Reich wachsen soll. Und dann setze ich wieder ein für mit dem nächsten Abschnitt, Dein Wille geschehe. Wir stehen auf und bitten, dass Gottes Reich kommt mit dem Vater unser. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.